Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in den Räumlichkeiten des Chaos Computer Clubs Berlin. Herzlich willkommen zum 84. Datengarten, dem ersten Datengarten im neuen Jahr 2018. Und wir haben heute wieder einen tollen neuen Referenten zu Gast. Und zwar Christian van der Rob. Einen großen Applaus bitte. Und Christian erzählt uns heute etwas über Connect St. Helena und wie das so ist, wenn man eine Insel mitten im Meer mit sehr viel Wasser drumherum mit Internet versorgt. Das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, wartet bitte, bis ich mit diesem Mikrofon bei euch bin, damit die Fragen dann auch auf der Aufzeichnung mit dabei sind. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem 84. Datengarten und Christian.
Ja, danke schön. Danke auch dir, Matthias. Ich setze mich seit ziemlich genau 6 Jahren dafür ein, dass die Südatlantikinsel St. Helena Internet bekommt, und zwar über ein Unterseekabel. Wie ich dazu kam und wie sich dieses ganze Projekt gestaltet, erzähle ich euch jetzt. Zunächst über mich. Mein Name hat ja Matthias schon erwähnt, Christian. Ich arbeite bei Megaport. Also Matthias war bis vor kurzem Kollege von mir, ebenso Kai, der heute nicht da ist. Und als Hobby bin ich für eine NGO tätig namens Human Right und unterstütze beratend Breitbandprojekte in unversorgten oder unterversorgten Regionen. Ja, wie ich dazu kam, folgt nun. Grundsätzlich Internetzugang, muss ich euch nicht erzählen, ist heute ein Entwicklungsfaktor, ist entscheidend für wirtschaftliche Perspektiven, für Bildung, in der Gesundheitsversorgung, in der Katastrophenhilfe und nicht zuletzt auch, um Demokratie zu fördern und durchzusetzen. Der arabische Frühling ist da ein Beispiel für. St. Helena ist ein britisches Überseegebiet mitten im Südatlantik. Ich bin auf die Insel im Prinzip aufmerksam geworden durch einen Klassenkameraden von mir. Der ist nach seinem Luft- und Raumfahrttechnikstudium für 10 Monate nach St. Helena gegangen, einfach um da so ein bisschen auszuspannen, sich zu sammeln. Und von ihm habe ich halt so ein bisschen auch erfahren, was die Herausforderungen und Schwierigkeiten dieser Insel sind. Die Insel hat 4.500 Einwohner, ist relativ klein, 11 mal 15 Kilometer, befindet sich 2.000 Kilometer westlich von Angola, das ist also die nächste Landmasse. Ist im Wesentlichen bekannt als Napoleons letzter Verbannungsort und auch Sterbeort. Die Insel war zu Zeiten der Segelschifffahrt ein wichtiger Versorgungspunkt. Da wurde also Lebensmittel, Wasser wieder aufgefrischt und war auch zuletzt als Relaisstation für ein langes Telegrafensystem, ein weltumspannendes, relevant. Hat allerdings im Prinzip mit der Einführung der Dampfschifffahrt und der Eröffnung des Suezkanals jegliche Relevanz verloren und ist heute komplett wirtschaftlich abhängig vom Mutterland, von Großbritannien, und hat bis zuletzt auch von der EU erhebliche Fördergelder erhalten. Das ist also St. Helena. Ich habe mich da also seit 2010 für interessiert, immer so ein bisschen die Inselzeitung gelesen, fand das irgendwie interessant, völlig isoliert im Südatlantik da zu leben. Bis Oktober war die einzige Verbindung zur Außenwelt ein Schiff, das letzte britische Postschiff, die RMS St. Helena. Seht sie da unten, die kam alle 3 Wochen vorbei, hat 5 Tage gebraucht, um von Kapstadt zur Insel zu fahren und ebenso lang wieder zurück. Internet gibt es dort seit 96, das war Dial-up-Internet. Und ADSL kann ich jetzt nicht genau sagen, aber 2012, als ich mit dieser Initiative begann, hatte eben die Insel eine Upstream-Kapazität von 10 Megabit im Downstream und 3,6 Megabit im Upstream. Ja, also wohlgemerkt für die komplette Inselbevölkerung von 4.500 Leuten. Ja, der Internetzugang war auch nicht günstig, ist es bis heute nicht. Hier seht ihr also die Preisliste von 2013. Damals war das Schnellste, was man bekam, 1 Megabit. Heute sind wir bei 1,5 Megabit angekommen. Entscheidend ist auch das geringe Einkommen auf der Insel. Also mit 590 Pfund und solchen Preisen hier ist das natürlich etwas schwierig. Ja? Also das entspricht ja umgerechnet also auf das Durchschnittseinkommen, als würden wir hier 466 Euro im Monat zahlen und das wohlgemerkt für 5,5 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Bis heute ist der Internetzugang langsam auf der Insel, unzuverlässig, denn für die Anbindung wird ein alter C-Band-Satellit genutzt, der schon seine erwartete Lebenszeit um 7-8 Jahre überschritten hat und der regelmäßig unter solchen sogenannten Sun-Outages leidet, weil einfach die Batteriekapazität nicht mehr ausreicht, um durch den Erdschatten zu kommen. Ja. Genau. Ja, Internet per Satellit ist ein bisschen schwierig, wenn man mitten im Südatlantik ist. Problem ist, die Satelliten, die wir heute haben, verwenden, haben ihre Kapazität konzentriert auf die dichter besiedelten Regionen. Problem ist einfach, man hat nur begrenzte Sendeleistungen. Die Energieversorgung ist eben durch die Solarzellen beschränkt und deswegen geht man hin und versorgt im Prinzip mit den Satelliten die Landmassen. Man hat wenige Widebeams, allerdings mit beschränkter Kapazität und hohen Preisen. Deswegen ist für St. Helena die Situation einfach schwierig. Also das Potenzial nach oben ist begrenzt. Seinerzeit, also das war 2012, ist auch eine Satellitenkonstellation gestartet namens O3b. Das ist was ziemlich Innovatives, und zwar ist es eine Medium-Earth-Orbit-Konstellation. Das heißt, die Satelliten sind also nicht, wie wir typischerweise Satelliten haben, im geostationären Orbit in 36.000 Kilometer Höhe, sondern deutlich näher, auf 8.000 Kilometer. Was ein paar Vorteile bringt, unter anderem die Latenz ist reduziert, kriegt mehr Bandbreite hin. Allerdings bedeutet das auch, dass die Satelliten relativ zur Erde in ständiger Bewegung sind. Ja, also innerhalb von 6 Stunden haben die Satelliten einmal die Erde umrundet. Das heißt auch für den Benutzer, dass er also ein Handover machen muss von Satellit zu Satellit, während sie sich also bewegen. Dementsprechend braucht man dafür auch eine ziemlich aufwendige Antennenanlage. Man hat also primär 2 Antennen, die den aktuellen Satelliten verfolgen, plus eben den nächsten schon mal da anvisieren, während dienende Satellit quasi hinterm Horizont verschwindet und man hat noch eine Backup-Antenne. Ja. Das war 2012 schon verfügbar und wir haben mal so ein bisschen angefragt, was das denn kosten würde. Damals hätte eine 150 Megabit Verbindung, also 150 Megabit down, 50 up, erstmal 1,2 Millionen Dollar für die Antennenanlage gekostet und dann monatlich fast 200.000 Dollar. Das hätte bedeutet, in den ersten 10 Jahren wären wir da irgendwo bei 20 Millionen Dollar gelandet. Ja, also das ist auch nicht so günstig gewesen. Ja, was ist die Alternative? Unterseekabel, Glasfaserkabel. Euch brauche ich nicht erzählen, was das für Übertragungskapazitäten mit sich bringt. Aktuell haben Unterseekabel pro Faserpaar so ungefähr 10, 12 Terabit Übertragungskapazität, die man erreicht durch Dense Wavelength Division Multiplex. Also man hat etwa 100 Wellenlängen auf einem Faserpärchen. Jede Wellenlänge aktuell so mit 100 Gigabit. Demnächst werden die ersten Kabel mit 200 Gigabit gefahren. Dann sind wir also schon bei 20 Terabit. Das ist also eine enorme Kapazität. Vor allem verglichen zu der aktuellen Satellitenkapazität der Insel, die irgendwo zwischen 20 und 50 Megabit liegt. Der Netzbetreiber auf der Insel hält sich da bedeckt. Und ja, die Latenz wäre deutlich abgesenkt. Im November 2011 hat die britische Regierung den Bau eines Flughafens angekündigt auf der Insel. Und zwar für sage und schreibe 300 Millionen Euro. Ja. Das allerdings enthält auch schon die Kosten für den Betrieb über 10 oder 15 Jahre, fragt mich nicht genau. Die Idee hinter dem Flughafenprojekt war unter anderem auch Tourismus auf die Insel zu bringen und die Insel eben finanziell unabhängig zu machen vom Mutterland, ja, wofür man also mit 30.000 Touristen kalkuliert hat. Schon damals gab es so gewisse Zweifel über die Umsetzbarkeit dieses Plans. Einerseits, weil auf der Insel eben wenig touristische Infrastruktur, also beziehungsweise gar keine vorhanden war. Es gibt heute da 2-3 Hotels. Ja, vor allem aber auch die schwierige Topografie der Insel, also des vulkanischen Ursprungs, sehr zerklüftet. Da eine Landebahn zu bauen, ist schwierig. Ist auch relativ kurz geworden. Also die Landebahn gibt es inzwischen. Wir reden da über 1500 Meter. Dementsprechend kann man da auch nur mit relativ kleinem Fluggerät hin. Das heißt auch keine Direktflüge aus Europa, sondern aus Afrika. Ich erzähle das, weil das Ganze im Zusammenhang steht. Hier sieht man links mal die Insel, also hat auch so ein bisschen Eindruck von dieser doch sehr felsigen, zerklüfteten Topografie. Und was auch ganz interessant ist, 2008 wurde eine Machbarkeitsstudie über diesen Flughafen erstellt von Atkins. Und da wurde empfohlen, also bevor man so einen Flughafen baut, also es gab da so ein paar Optionen, wo man die Landebahn hinsetzt, möge man doch mal ein paar Testflüge machen, um mal auch die Windeigenschaften da zu erkunden. Naja, Flughafen ist wie gesagt gebaut worden. Es hat 3 Jahre gedauert. Dazu hat man, hier seht ihr rechts im Bild, hat man 8 Millionen Kubikmeter Erdreich aufgeschüttet, erstmal weggesprengt, dann mit 430.000 LKW-Ladungen dieses Plateau da aufgeschüttet beziehungsweise verlängert, ein ganzes Tal da verschüttet. Und ja, das entspricht also einem Würfel mit einer Kantenlänge von 430 Metern. Etwa zeitgleich zur Ankündigung dieses Flughafenprojekts habe ich zufällig nachts im Internet entdeckt, dass da gerade 2 Unterseekabelprojekte im Südatlantik geplant sind. Das rechts hier ist Wasays, das ist nie zustande gekommen. Da war also die Idee, hier so kreuz und quer Nord- und Südatlantik zu verkabeln. Und das andere, South Atlantic Express, das seht ihr hier. Links, das sollte also von Südafrika nach Nordbrasilien, Fortaleza gehen und zwischendurch einen Abzweig nach Angola haben. Ich habe mich da irgendwie mal dann hingesetzt, Google Earth aufgemacht und mal so geguckt, was das so für Distanzen sind und festgestellt, wenn man dieses Kabel so ein bisschen nach Süden verschiebt, ja, also durch die Kartenprojektion ist das jetzt natürlich alles ein bisschen verschoben, aber wenn man dieses Kabel so ein bisschen nach Süden verschiebt, so dass man da also auf St. Helena anlanden könnte, würde das Kabel um gerade mal 100 Kilometer verlängert werden. Ja, also ist keine allzu große Distanz. Und ja, irgendwie habe ich mich dann so gefragt, ob man nicht vielleicht auch mal Überlegungen hatte, diese Insel da eben an das globale Glasfasernetz, an das Internet anzuschließen, bei den Investitionssummen, die man da hat und den hohen Zielen da, die Insel wirtschaftlich unabhängig zu machen, sollte man vielleicht im 21. Jahrhundert auch darüber nachdenken, wie es um die Telekommunikation steht. Naja, aus purer Neugier habe ich einfach mal dann E-Mails geschickt an die Inselregierung auf St. Helena, an das südafrikanische Unternehmen, was das Kabel beabsichtigt zu legen. Das war damals E5 Telecoms, hat sich inzwischen da was geändert, aber zu guter Letzt fand zu dem Zeitpunkt auch ein öffentliches Anhörungsverfahren des britischen Außenministeriums zu den Lebensbedingungen in den Überseegebieten statt, wo ich einfach mal auch den Vorschlag eingesandt habe, doch St. Helena vielleicht bessere Telekommunikation zu verschaffen, ja, und auch konkret an dieses Kabel anzuschließen. Ja, die Reaktionen waren alle recht verhalten. Die Inselregierung hat zwar grundsätzlich Interesse bekundet, aber ist im Prinzip ausgeschlossen, dass das wirtschaftlich, finanziell machbar ist. Aus Südafrika habe ich erstmal gar keine Antwort bekommen. Und aus dem britischen Außenministerium kam eigentlich auch nichts. Da wurde 3 Monate später dann so eine Auswertung von einer unabhängigen dritten Stelle da veröffentlicht. Und da wurde also mein Vorschlag, den Internetzugang zu verbessern, an allerletzter Stelle genannt. Ja. Und dachte ich mir irgendwie so, ja, das kann es auch nicht sein. Also irgendwie muss man doch diese Idee, diesen Vorschlag doch einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Und dann habe ich also erstmal Kontakt mit Inselbewohnern geknüpft und dann am gestrigen Tag vor 6 Jahren eine Website gestartet, connectsentilina.org, habe ein bisschen Social-Media-Aktivitäten gestartet, britische Abgeordnete angeschrieben, insbesondere den Ausschuss oder die Mitglieder des Ausschusses für die Überseegebiete. Außerdem noch an verschiedene Regierungsstellen E-Mails geschickt, Medien kontaktiert und ein paar NGOs angeschrieben, einschließlich Human Rights, die mir dann später anboten oder mich baten, ihnen beizutreten. Also bis zu dem Punkt habe ich das quasi alleine gemacht. Ich habe schnell Kontakt gefunden zu einem britischen Lehrer, der seinerzeit auf der Insel lebte, James Greenwood. Der hat freundlicherweise eine Online-Petition in Großbritannien gestartet. Ich konnte das als deutscher Staatsbürger nicht. Und ja, da haben wir also versucht, 10.000 Unterschriften zu sammeln und so dieses Anliegen ins Parlament zu bringen. Das ist uns nur indirekt gelungen. Also bis zum Sommer hatten wir gerade mal 653 Unterschriften. Aber trotzdem erregte diese Petition und unsere Aktivitäten da gewisse Aufmerksamkeit. Wir hatten dann Medienberichterstattung im Prinzip weltweit und daraufhin wurden auch ein paar britische Abgeordnete aufmerksam und die stellten dann also parlamentarische Anfragen, inwieweit die britische Regierung dieses Projekt nun unterstützen würde. Und da kam also die Erklärung, man würde sich das anschauen, man müsse natürlich Kosten-Nutzen abwägen und so weiter und so fort. Und bei diesem Statement blieb es auch vorerst. Aber wenn wir bei Kosten-Nutzen sind, ja, was ist der Nutzen von Internetzugang? Vor allem in Anbetracht dieses Entwicklungsplans, da Tourismus auf die Insel zu bringen. Internetzugang ist natürlich förderlich für den Tourismus, um ihn zu bewerben, um Abläufe, Buchungen und so weiter verarbeiten zu können, zeitnah, um aber auch den Touristen auf der Insel dann Internetzugang zu bieten, was heute immer wichtiger ist. Ermöglicht ganz neue Berufe, Wirtschaftszweige. Es fördert aber auch natürlich die bestehenden. Sind nicht viele Wirtschaftszweige, aber jene, die es dort gibt, würden auf jeden Fall profitieren. Und man hat natürlich allgemeine Effizienzsteigerungen und volkswirtschaftliche Effekte, sobald Breitband da ist. Ja. Und nicht zuletzt hat man eben natürlich auch enorme positive Effekte im Bildungswesen und in der Gesundheitsversorgung. Ja, für Breitband im Tourismus gibt es auch ein ganz interessantes Beispiel. Das ist Royal Caribbean Cruise Lines, einer der größten Kreuzfahrtschiffbetreiber der Welt. Die haben also 2014 angefangen, ihre Schiffe mit dem erwähnten O3B-System auszustatten. Haben da also teure Antennenanlagen auf den Schiffen drauf und verkaufen den Internetzugang zu einem relativ moderaten Preis. Einfach mit dem Gedanken einerseits, dass man dadurch Kundengruppen ansprechen kann, die ohne Internetzugang überhaupt nicht erwägen würden, da auf das Schiff zu gehen. Sei es verwöhnte Millennials, aber auch Leute, die aus beruflichen Gründen einfach nicht für eine Woche offline bleiben können. Oder zum Beispiel Konferenzteilnehmer. Ja? Also könnt ihr eine Konferenz auf so einem Schiff dann machen. Und aber was auch ein interessanter Aspekt war, ist eben, dass die Leute eben dazu tendieren, ihre Urlaubsfotos online zu sharen und das natürlich auch ein direkter Werbeeffekt ist und eine kostenlose Werbung, die man bekommt. Ja. Ja, es gibt da verschiedene Untersuchungen über die allgemeinökonomischen Effekte und das ist also heute, denke ich, ein Gemeinplatz zu sagen, dass Internetzugang einfach zu einem wirtschaftlichen Wachstum und Vorankommen führt. Und ich denke, insbesondere für so eine isolierte Gemeinschaft wie St. Helena wären die Effekte eben besonders stark. Es gibt Studien, die sagen, 10% Steigerung der Mobilfunkpenetration in Entwicklungsländern führen zu einem BIP pro Kopf Wachstum von rund 1%. Wir haben verschiedene Beispiele in Afrika, zum Beispiel Kenia, da wurde ein mobiles Payment System namens M-Pesa eingeführt, was also ganzen Regionen zum Aufschwung verholfen hat. Regionen, die bislang nicht mal, wo Bargeld nicht mal verbreitet war, wo also wirklich noch ein mittelalterlicher Tauschhandel stattgefunden hat, die plötzlich mobile Payment-Systeme dann nutzen können. Ja. Und für St. Helena auch interessant wäre eben die neuen Jobchancen. Also Muttersprache dort ist Englisch. Man könnte dort also Callcenters betreiben, Social Media managen, Webdesigner, Mediengestalter und natürlich die entsprechende Bildung vorausgesetzt, könnte man da Software entwickeln lassen oder Systemadministration durchführen lassen. Wenn man sich heute mal anschaut, wie viele Küsten- und Inselstaaten noch ohne Glasfaser, ohne Unterseekabelzugang verblieben sind. Es sind nicht viele. Seht hier links jene, die bis heute keine konkreten Projekte, Pläne haben, sind sehr wenige. Mit Ausnahme von Eritrea sind sie auch alle winzig. Also wir reden hier über Inseln mit wenigen 100, maximal 1200 Einwohnern. Hier in der Mitte seht ihr jene, die noch im Begriff sind, ein Unterseekabelprojekt zu sichern. Und auf der rechten Seite also jene Inselstaaten, die bereits Verträge unterschrieben haben und in den nächsten 2 Jahren Unterseekabel bekommen. 2019 werden im Prinzip nur noch 13 Inselstaaten übrig bleiben, die keinen Glasfaserzugang haben. 2012 im Dezember fand die World Conference on International Telecommunications statt. Also das war eine Veranstaltung der ITU, die ihrerseits eine Unterorganisation der UN ist. Damals wurde eine Resolution verabschiedet, die die Mitgliedstaaten einlud, ja, das ist zu betonen, es war eine reine Einladung, es war keine Verpflichtung, gerade den SIDS, das sind also die Small Island Development States, dabei zu helfen, Unterseekabelzugang zu sichern. Großbritannien hat aus verschiedenen Gründen, aber das waren vor allem auch andere Resolutionen, die gemeinsam mit dieser verabschiedet wurden, das Ganze nicht unterschrieben. Daraufhin hat The Register hier einen sehr unzuträglichen Artikel veröffentlicht, dass also unser Projekt im Prinzip gescheitert sei, weil die britische Regierung diese Resolution nicht unterschrieben hat. Das musste ich dann richtigstellen und habe dann so einen kleinen Vermerk am Ende des Artikels wenigstens bewirken können, der besagte, dass es doch noch Hoffnung gibt. Naja, die Herausforderungen von Inselstaaten sind zahlreich. Das sind einmal die Rahmenbedingungen, die da halt einfach fehlen, sei es politisch oder regulatorisch. Also das sind wenig entwickelte Gemeinschaften oder Volkswirtschaften, da fehlen also entsprechende Regelwerke. Es gibt politische Risiken, politische Instabilitäten. Und ja, das macht das natürlich alles schwierig, so ein Projekt da umzusetzen. Das haben wir aber übrigens auch in entwickelteren Ländern, dass dann oft bei so Unterseekabelprojekten nachher Monopole an den Kabellandestationen entstehen und trotzdem da also Terabits an Kapazität theoretisch verfügbar ist. Ist die Kapazität dann oft einfach extrem teuer und wenigen großen Monopolen dann vorbehalten. Ja. Aber ein ebenso großes Problem ist also die wirtschaftliche Komponente. Wir haben oft hier sehr kleine Bevölkerungen, dementsprechend einen kleinen Markt. Und diese Kosten, die man beim Unterseekabel eben hat, und wir reden da über zweistellige Millionenbeträge, Minimum, die müssen natürlich auf eine sehr kleine Userbase umgelegt werden. Ja? Und das ist natürlich schwierig, insbesondere wenn man eben ein geringes Einkommen hat. Und ja, es ist aber nicht nur damit getan, das Unterseekabel zu legen, sondern man hat nachher auch Betriebskosten. Ja? Die sind erheblich. Also üblicherweise zahlt man so 4-5% der initialen Kosten auch nochmal für Operations und Maintenance. Also das sind erhebliche Summen, die da fließen und das muss halt irgendwie finanziert werden. Das schlägt sich natürlich auch alles dann nieder auf die Stückkosten, also die Kosten pro Megabit. Die Bezahlbarkeit von Internetzugang ist natürlich ein Problem, wenn man so eine geringe Auslastung hat. Ja. Anderes Problem, was St. Helena in der Form jetzt nicht hat, ist die Verteilung der Bandbreite dann auf Nachbarinseln, also speziell im Pazifik ein Problem, wo man dann teilweise Dutzende, Hunderte Inseln hat, die sich über hunderte Kilometer erstrecken. Und ja, das macht natürlich auch die Finanzierung schwierig. Ja. Wir haben viele Jahre gewartet, dass dieses Projekt irgendwie vorankommt. Problem war einfach, dass das Hauptkabel, was da geplant war und weiter ist, South Atlantic Express, die Finanzierung des Hauptkabels, also wir reden von Südafrika nach Nordbrasilien, nicht auf die Beine stellen konnte, was aber auch nicht unüblich ist in der Unterseekabelbranche. Da sind Projekte, es dauert manchmal Jahre oder Jahrzehnte, bis das mal den sogenannten Financial Close erreicht. Das Problem war, 2015 dann im Sommer, die Inselregierung bekam ein Angebot mit Kostenvoranschlag und das war teurer als erwartet. Und die britische Regierung hat signalisiert, dass sie also nicht bereit sind, das zu stemmen. Daraufhin habe ich der Inselregierung angeboten, dass ich mal gucken würde, was man da so machen könnte, was für alternative Formen es gäbe. Und die Hauptfrage war, was kann man mit Bandbreite oder wem kann man Bandbreite mitten im Südatlantik verkaufen, außer der Inselbevölkerung? Ja? Was kann man damit machen? Da bin ich auf ein Beispiel gestoßen, was mir als Inspiration diente. Und zwar waren das die Svalbard-Inseln, die gehören zu Norwegen, sind im Polarmeer, sehr nah am Nordpol. Und Svalbard bekam also im Jahr 2004 ein Unterseekabelring. Das sind also zwei separate Segmente, die der Redundanz halber gelegt wurden. Und das sind also 2700 Kilometer in Summe. Das Ganze hat 40 Millionen Dollar gekostet. Und das Interessante nun, warum wurde das Kabel gelegt? Wegen Satelliten. Wegen der Satellitenbodenstation auf der Insel, die nennt sich Svalsat. Und die hat den großen Vorzug, dass sie durch ihre Nähe zum Nordpol also praktisch mit jedem Orbit in Kontakt zu erdnahen Satelliten im polaren Orbit ist. Das heißt, man hat quasi, also durchschnittlich braucht so ein Satellit im erdnahen Orbit, im polaren erdnahen Orbit 100 Minuten, um die Erde zu kreisen. Das heißt, man hat alle 100 Minuten eben die Möglichkeit, mit diesem Satelliten dann zu kommunizieren. Ja, und da habe ich mich gefragt, gibt es vielleicht auch Interesse, so eine Bodenstation auf St. Helena zu betreiben und entsprechend dann auch Kapazitäten auf dem Unterseekabel anzumieten, entsprechend einen gewissen Return on Investment zu haben, der die Finanzierung halt irgendwie ermöglichen würde. Ja. Ich war mir natürlich bewusst, dass St. Helena nicht diese Vorzüge hat wie Svalbard, nämlich die Nähe am Nordpol und dadurch diese häufige Kontaktmöglichkeit mit den Satelliten im polaren Orbit. Aber ich hatte so verschiedene andere Dinge im Kopf. Gibt zum Beispiel ein Satellitentelefonnetz namens Globalstar. Die haben also keine Versorgung im Südatlantik, weil da halt kein Gateway ist. Das waren jetzt natürlich keine relevanten Bandbreiten, aber ich habe gedacht, schaue ich mal, ob man da irgendwie nicht einen Satellitenbetreiber mit ins Boot holen könnte. Ja, ich habe schon vorweggenommen, warum eine Bodenstation auf St. Helena. Wir haben also Satelliten, die nicht wie diese typischen Satelliten, die wir so im Kopf haben, also die geostationären Satelliten, die eine fixe Position über uns haben. Es gibt eben auch diese erdnahen Satelliten, die sind dann in der Höhe von 500 bis 2000 Kilometer und die müssen sich also deutlich schneller bewegen als ein geostationärer Satellit. Ja, das ist also das zweite Keplersche Gesetz, der Flächensatz, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, der einfach besagt, dass zwei Flugkörper, die eine Umlaufbahn um Planeten, also eine stabile Umlaufbahn um Planeten beschreiben, in derselben Zeit immer dieselbe Fläche überstreichen müssen. Ja? Und das bedeutet also, je näher ein Satellit an der Erde ist, desto schneller muss er also die Erde umkreisen oder anders ausgedrückt, er braucht halt eine gewisse Zentripetalkraft aus dieser Kreisbewegung, die Gravitationskraft eben ausgleicht. Ja? Und wenn man dann eine Balance hat, hat man eine stabile Umlaufbahn. Und ja, also solche Satelliten umkreisen die Erde halt in 80 bis 130 Minuten. Und dementsprechend hat man aber auch die Implikation, dass diese Satelliten durch die Nähe an der Erdoberfläche einen viel kleineren sichtbaren Bereich der Erde erfassen. Bei Satellitenkommunikation braucht man eine direkte Sichtlinie. Das heißt, mit so einem erdnahen Satelliten kann man im Prinzip nur während einem kurzen Zeitraum kommunizieren, wenn der eben eine Bodenstation überfliegt. Das sind also typischerweise 10 Minuten. Ja. Während der geostationäre Satellit natürlich rund um die Uhr über seiner Bodenstation ist, denn er bewegt sich zumindest relativ zu einem Punkt auf der Erde gar nicht. Ja. Er ist eben stationär. Ja, hier rechts sieht man beispielhaft die Abdeckung eines großen Bodenstationsbetreibers, der also seine Bodenstation vermietet an Satellitenbetreiber. Nicht jeder Satellitenbetreiber hat eigene Bodenstation. Das gibt's auch as a service, wie man heute sagt. Hier sieht man die Abdeckung mit dem rot angedeuteten Kreis. Seht ihr also, was St. Helena da abdecken könnte. Der Punkt ist, dass diese Satelliten im erdnahen Orbit immer mehr Datenmengen generieren. Also typischerweise anschauliches Beispiel ist halt die Erdbeobachtung. Wir haben inzwischen ein halbes Dutzend große private Betreiber von Erdbeobachtungssatelliten, die also rund um die Uhr die Erde abfotografieren. Da entstehen typischerweise so 50 bis 100 Gigabyte bei jeder Erdumkreisung und die müssen natürlich runtergeladen werden. Ja? Wenn man halt nur 10 Minuten Zeit hat, kann das kritisch werden. Also typischerweise haben diese Satelliten so 800 bis 1,2 Gigabit Downlink-Kapazität, sind allerdings auch schon welche in Planung mit 2 bis 3 Gigabit. Und oft hat man auch das Problem, dass man Daten verwerfen muss. Also man hat im Prinzip schon eine gewisse Logik in die Satelliten eingebaut, die also zum Beispiel Aufnahmen, die bei Bewölkungen entstehen, überhaupt gar nicht erst auf die Erde übertragen. Ja? Aber die Anzahl an Satelliten steigt rasant, deren Datenmengen steigen rasant und dementsprechend braucht man eben also Übertragungskapazität. Also der eine Aspekt ist natürlich, dass man mit jeder zusätzlichen Bodenstation die Gesamtkapazität während eines Orbits erhöht. Der andere Punkt ist aber auch die Verkürzung der Akquisitionszeit. man hat in verschiedenen Bereichen Interesse, dass eben die Satellitenbilder nicht erst nach 100 Minuten da sind, sondern dass sie halt in wenigen Minuten da sind. Beispiele folgen noch. Aber die Idee dahinter war und ist nach wie vor, wie kriege ich die Kapazität auf dieser, die Unterseekabelkapazität auf der Insel, wie kriege ich die im Prinzip verkauft und dadurch ein Business Case für diese Kabellandung. Ja? Ich habe glücklicherweise binnen 2 Monaten 7 Interessensbekundungen von relativ großen Spielern in der Satellitenbranche einsammeln können. Hab mich dann erneut an britische Abgeordnete gewandt. Einer von ihnen, Lord Balfe, den ihr hier links seht, hat mich dann eingeladen nach London. Ich habe ihm das Projekt vorgestellt und er hat eben angeboten, dass er sich an die zuständigen Ministerien, also insbesondere das Außenministerium und das Entwicklungshilfeministerium, wendet. Ebenso hat sich dem angeschlossen Andrew Rossendell, der Vorsitzender des selbigen Ausschusses ist. Und kurz darauf kam nun die schriftliche Antwort, wo das britische Entwicklungshilfeministerium dann also anerkennt, dass da doch Potenzial besteht und dass sie das nun also genau prüfen würden und sich nun vielleicht doch zur Finanzierung bereit erklären könnten. Ja, das Interesse der Satellitenbetreiber nahm aufgrund meiner zahlreichen Annäherungen doch auch zu. Freundlicherweise hat mich die ESA eingeladen nach Noordwijk in Holland. Da fand also so ein Industry Information Day statt. Da ging es um Megakonstellationen, darüber spreche ich nachher noch. Und bis Jahresende hatte ich dann 9 Interessensbekundungen und inzwischen sind es 13. Wir hatten gehofft, dass das britische Entwicklungshilfeministerium dann vielleicht doch auch das Kabelprojekt finanziert. Also wir reden über einen niedrigen 2-stelligen Millionenbetrag. Allerdings gab es dann Probleme mit dem Flughafen. Ja, und zwar im April 2016 kam dann erstmalig ein Passagierflugzeug angeflogen. Das war also versuchshalber. Das sollte also einen Monat später ungefähr den Linienbetrieb aufnehmen. Und obgleich man die erfahrensten Piloten da einsetzte, konnten die erst im 3. Anflug landen. Wie sich herausstellte, traten Turbulenzen auf. Ja, Problem ist einfach, Flughafen ist auf einem Plateau gebaut, an beiden Enden Abhang 300 Meter, das Ganze noch am offenen Meer. Das war vorhersehbar, dass dort Schwierigkeiten auftreten können. Ja, Piloten befanden diesen Flughafen, zumindest mit diesem Flugzeugmuster, für unsicher. Daraufhin ist die Flugverbindung gestrichen worden, ehe der planmäßige Flugbetrieb aufgenommen wurde. Und in der britischen Presse hagelte es Kritik. Ja? Also das ist die most useless airport in the world und so weiter. Und es kam auch noch zu einer parlamentarischen Untersuchungsausschuss und so weiter. Die Finanzierung des Kabelprojekts stand damit nicht mehr zur Debatte, denn St. Helena ist ein höchst delikates Thema geworden. Niemand wollte mehr das anrühren und erst recht nicht Investitionen in der Größenordnung tätigen. Ja, ja, das war schade, denn gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren auch die private Raumfahrtbranche doch deutlich weiterentwickelt, auch bekannt unter dem Begriff New Space. Das im Wesentlichen, was da passiert, ist durch Firmen wie SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin, wie sie alle heißen, sind die Kosten, Satelliten zu starten, extrem gesunken. Gleichzeitig ist aber auch die Herstellung von Satelliten extrem günstiger geworden durch Miniaturisierung, durch viele Entwicklungen, die auch aus dem Smartphone-Bereich kommen. Wir haben jetzt zahlreiche Anwendungen und Firmen, die also massenhaft Satelliten starten. Gerade Erdbeobachtung gibt es hier auch in Berlin ein Unternehmen, beziehungsweise ein Unternehmen namens Planet mit einer Niederlassung in Berlin, die, ich glaube, inzwischen 120 Satelliten im Orbit haben und
Dann gibt es verschiedene Remote-Sensing-Satelliten. Ein Beispiel wäre Spire. Das ist ein britisches Unternehmen, was zum Beispiel die EIS bzw. ADS-B-Signale von Schiffen und Flugzeugen aufsammeln. Ja, das, worauf Flight Radar 24 beruht. Allerdings können die das halt weltumspannt machen und nicht nur in Festlandnähe. Wir haben diverse Pläne für Konstellationen, die halt IoT-Kommunikation, also schmalbandige Kommunikation ermöglichen sollen und sehr interessant auch sogenannte Megakonstellationen. Also es gibt Pläne, hunderte bis tausende kleine Satelliten in den erdnahen Orbit zu schießen und mit denen eine weltumspannende Internetversorgung im Gigabit-Bereich herzustellen. Ja, und das Ganze natürlich auch mit durch die geringe Flughöhe mit entsprechend geringer Latenz mit dem Ziel, auch mit dem erklärten Ziel, die Digital Divide zu schließen und im Prinzip jedermann Internetzugang auf der Welt zu ermöglichen. All diese Satelliten, sobald sie eben also im erdnahen Orbit sind, benötigen mehr oder minder dichtes Netz an Bodenstationen und dementsprechend ist auch potenziell die Nachfrage für St. Helena und eine Bodenstation dort groß. Hier ist ein Beispiel für so einen sogenannten CubeSat. Ja, also auf diese Größe kriegt man heute so einen Satelliten, der also die genannten ADS-B bzw. AIS-Signale auffangen kann und dann eben zur Erde zurück senken kann. Die Prognosen sagen, dass wir in den nächsten 8 Jahren 7-mal so viel Satelliten im All haben werden gegenüber heute. Und dementsprechend wird halt auch die Nachfrage nach Übertragungskapazität zur Erde und zu neuen Bodenstationen Standorten eben steigen. Hier haben wir so einen kleinen Chart, den ich von irgendwo her habe. Und zeigt, wie also die Anzahl der Satelliten extrem steigen wird in den nächsten Jahren. Es ist halt genau zu dem Zeitpunkt 2020, zu dem wir potenziell ein Unterseekabel auf St. Helena haben werden. Hier sind zwei andere beispielhafte Prognosen. Ja, also das sind die Prognosen für die Launches. Rechts sieht man halt, dass wir erwarten, bis 2026 halt 6.200 Satelliten, also kleinen Satelliten im erdnahen Orbit zu haben. Und da ist natürlich auch ordentlich Geld dahinter. Also die Investitionsbereitschaft ist groß im New Space-Bereich. Erdbeobachtung, ich habe schon erwähnt, sind bereits hunderte Satelliten im All. Die erfassen kontinuierlich die Erdoberfläche. Übertragen können diese Daten im Prinzip nur, wenn man in Reichweite einer Bodenstation ist. Man hat da 10-minütige Zeitfenster und kann da maximal dann an die 100 Gigabyte runterladen. Es gibt verschiedene andere Ansätze, zum Beispiel, dass man Satelliten im geostationären Orbit als Relief verwendet, dorthin dann auch Laserverbindungen hat. Ja, also über 1000 Kilometer funktioniert auch schon. Gibt da also ein europäisches Vorreiterprojekt. Problem ist nur, man hat zwar die Laserverbindung zwischen dem erdnahen Satelliten und dem im geostationären, aber vom geostationären zur Erde verwendet man wieder traditionelle Funktechnik, also RF, und da hat man natürlich wieder einen Flaschenhals. Dieses Bildmaterial findet verschiedentliche Anwendungen, da komme ich gleich mal drauf, aber hier haben wir jetzt mal exemplarisch so den Orbit beziehungsweise den Track von so einem Erdbeobachtungssatelliten, der also dann über Asien quasi nach Norden fliegen würde, den Nordpol überquert, hier über Europa runterkommt. Und hätte man eine Bodenstation nun auf St. Helena, könnte man das Material, die Daten, die über Europa beziehungsweise von Europa südwärts über Westafrika aufgesammelt wurde, eben direkt runterladen und über das Unterseekabel dann weiterleiten, ja, statt also wie heute erst in Neuseeland auf diese Daten zuzugreifen. Also die Akquisitionszeit wird da halt verkürzt von rund 50 Minuten auf unter 10 Minuten. Interessant ist aber auch vor allem das Bildmaterial, was man im Südatlantik gewinnt. Dazu komme ich gleich. Hier haben wir jetzt so ein paar Beispiele. Also es ist sieht man jetzt nicht gut hier auf der Projektion, aber im Bereich der Umweltforschung, der Meeresbiologie kann man hier also Algenblüten beobachten. Rechts haben wir also Waldbrände in Brasilien, die durch Satelliten entdeckt wurden. Das ist ein sehr relevantes Thema hier für St. Helena. Es gibt mittlerweile dann also auch Unternehmen, die da einen Service aufbauen auf diesen Satelliten, basierend auf den Satellitenbildern und hingehen und mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz auswerten und zum Beispiel nach illegaler Fischerei suchen. Ja? Und das ist ein großes Problem für St. Helena und die Nachbarinseln, dass dort also immer wieder Schiffe auftauchen und unter anderem die Thunfischbestände dort befischen. Oder rechts haben wir dann also auch ein Beispiel, wo eben Öl verklappt wurde mitten im Ozean. Ja. Ich sprach schon von den Megakonstellationen. Das sind also, wie gesagt, Pläne, hunderte bis tausend Satelliten in erdnahen Orbit zu starten. Die Satelliten, die ihr jetzt hier links seht, bewegen sich kontinuierlich in der Nord-Süd-Achse und würden eben sehr, sehr hohe Bandbreiten liefern. Also wir reden momentan von Plänen bis zu 10 Gigabit bei geringer Latenz, 70 Millisekunden. Die Projekte sind auch alle schon sehr weit fortgeschritten. Also OneWeb ist hier vielleicht das Paradebeispiel. Die haben 2,2 Milliarden Dollar bereits eingesammelt, wollen die ersten Testsatelliten Mitte des Jahres starten. Telesat hat das ist ein kanadisches Unternehmen, hat vor einem Monat mit einem misslungenen Sojus-Start in Russland leider den ersten Prototyp verloren. Der zweite Prototyp soll morgen aus Indien gestartet werden. SpaceX hat große Ankündigungen gemacht, dass sie also bis zu 4000 Satelliten starten wollen. Und also da ist das einiges unterwegs und in Planung. All diese Megakonstellationen werden zahlreiche Gateways benötigen. Der Punkt ist, dass einige von denen sogenannte Inter-Satellite-Links haben werden. Also man plant damit mit Laser optische Richtfunkverbindungen zwischen den einzelnen Satelliten und eben auch die Fähigkeit, im Orbit Routing machen zu können. Das heißt, man wird wirklich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen zwei Punkten auf der Erde haben können, die komplett durch den Orbit geroutet werden. Was so interessant ist übrigens für die Latenz, denn in Unterseekabeln bzw. in Glasfaser hat man ja eine Bremsung der Lichtgeschwindigkeit. Es ist eben Festkörper. Das Licht ist etwa 30% langsamer als im Vakuum. Wenn man eben also durch den Orbit geht, hat man eben nicht nur oft den direkteren Weg, sondern man hat eben auch die volle Lichtgeschwindigkeit. Dementsprechend ist da auch ein gewisses Interesse von der Finanzbranche, von den Algo-Tradern oder High-Frequency-Tradern, solche Systeme eben zu nutzen. Und nichtsdestotrotz werden auch solche Konstellationen, die Inter-Satellite-Links haben, Gateways benötigen, also ortsnahe Gateways aus zwei Gründen. A, die Verbindung zwischen Satellit und Erde wird immer noch mit traditioneller Funktechnik erfolgen. Man hat nur einen beschränkten Frequenzspektrum, was man nutzen kann. Also da hat man Flaschenhälse. Deswegen wird man halt versuchen, gerade Internet-Traffic möglichst bald auf die Erde runterzuholen. Zum anderen wird Content ja heute zunehmend eben lokal oder regional gehostet. Man würde jetzt nicht wollen, dass Traffic irgendwie aus Sub-Sahara, Afrika, über Europa geroutet wird. Ja. Deswegen, auch die Jungs brauchen Gateways. Hier sieht man also, was so ein so eine Bodenstation auf St. Helena für eine Reichweite hätte. Also das würde im Prinzip solche Megakonstellationen ermöglichen, da den kompletten Südatlantik zu versorgen, Teile von Afrika. Und wenn man Internet-Satellite-Links hätte, eben auch über Afrika hinaus. Das im Südatlantik ist natürlich der Markt beschränkt. Das ist also die Schifffahrt, die Luftfahrt und noch die Ölindustrie da ein Interesse hätte. Aber ja, wenn man Richtung Afrika kommt, ist es ja schon interessanter, weil man da auch gerade relativ dicht besiedelte Regionen hat. Und was auch entscheidend ist, St. Helena hat noch eine Schwesterinsel, Tristan da Cunha, die ist hier ziemlich weit im Süden, ist jetzt hier nicht hervorgehoben, aber gilt als die isolierteste Insel der Welt, weil sie also ja die größte Distanz zur nächsten Siedlung aufweist. Da leben nur 200 Menschen und in noch größerer Isolation. Die kriegen auch keinen Flughafen. Umso wichtiger ist das, auch die vielleicht anzubinden, was möglich wäre, ja. Aber das Entscheidende ist, dass diese Jungs mit den Megakonstellationen richtig viel Bandbreite brauchen. Ja? Also da reden wir über Dutzende Gigabits und dementsprechend eben auch wieder eine Chance für St. Helena, hier Kapazität loszuwerden. Ne? Interessant sind aber auch die regulatorischen Aspekte. Wir haben hier das Beispiel von Globalstar, von denen habe ich vorhin schon gesprochen. Die gibt es schon seit, ich glaube, Ende der 90er Jahre haben sie die Satelliten gestartet, damals als Konkurrenz zu Iridium. Allerdings Iridium hatte von Anfang an diese Intersatellite-Links, konnte also schon immer Gespräche durch den Orbit routen und brauchte relativ wenig Bodenstationen. Globalstar hingegen hat keine Intersatellite-Links, das heißt, die brauchen ihre Bodenstation, um eben dann in einem Radius von, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Kilometern Abdeckung bieten zu können. Ja, allerdings ist da im ganzen südlichen Afrika überhaupt gar keine Abdeckung gegeben. Frage ist, warum? Ja, man hat eine Bodenstation gebaut, 2000, 40 Millionen Dollar investiert seinerzeit. Und dann gab es plötzlich Zoff mit der Regulierungsbehörde und dann fehlten irgendwelche Lizenzen und so weiter. Und ja, bis heute ist diese Bodenstation nicht in Betrieb gegangen. Das sind 40 Millionen Dollar für die Bodenstation, die da verloren gegangen sind, plus natürlich auch der entgangene Gewinn in all den Jahren. Ja, und es ist einfach so, dass viele Regionen dieser Welt regulatorisch schwierig sind. Ja, da gibt es also Monopole, da gibt es Protektionismus. Selbst wenn man da Bandbreite hinbringen möchte, scheitert man da oft. Ja? Und St. Helena ist also nun mehr oder minder Teil Großbritanniens. Sie sind also so halb souverän. Aber was dort jedenfalls gegeben ist, ist halt eine gewisse Rechtssicherheit und eine vernünftige Regulierung, die solche Investitionen halt schützen kann. Deswegen kann es durchaus auch Sinn machen, eine Bodenstation für solche Megakonstellationen nach St. Helena zu verorten, statt irgendwo in Afrika. Ja. Zurück zum Unterseekabel. Das Bodenstationsprojekt ist im Prinzip aus der Not heraus geboren worden, irgendwie Geld zu verdienen mit dem Kabel, das irgendwie finanzierbar zu machen. Und tatsächlich momentan, basierend auf den Interessensbekundungen, die wir momentan haben, wenn wir etwa 10 bis 50 Mal so viel Bandbreite an die Bodenstationsbetreiber vermarkten können, als die Inselbevölkerung selber benötigt. Ja. Dementsprechend wird also ein Großteil der Kosten, also vor allem der Betriebskosten, dann von den Bodenstationsbetreibern getragen werden und dementsprechend günstig sollte der Internetzugang dann eben auch für die Inselbevölkerung werden. Parallel als Nebeneffekt werden natürlich Arbeitsplätze geschaffen, einerseits für die Errichtung der Bodenstation, aber auch später für den Betrieb. Es hat natürlich auch positive Effekte für die Raumfahrtbranche international, aber auch für Europa, vor allem wenn man tatsächlich noch irgendwie ein Spaceport, also einen Schlüssel. Wenn man tatsächlich noch irgendwann mal Raketen aus Europa starten würde, dann könnte man die da zum Beispiel auch tracken. Ja. Für St. Helena gibt es jede Menge positive Effekte, unter anderem, dass die Hoheitsgewässer eben vor illegale Fischerei geschützt werden könnten, vor Meeresverschmutzungen und dass man halt auch die Nachbarinseln versorgen könnte mit Breitbandinternet. Problem, ja, ist immer noch Finanzierung. Viele Inselstaaten haben also eben Zugang zu den Fördertöpfen verschiedener Entwicklungshilfeinstituten, also sei es die Weltbank oder Asian or African Development Bank. Und die finanzieren auch tatsächlich im Pazifischen Ozean, also jene Inselstaaten, die ich vorhin erwähnt habe, kriegen überwiegend ihr Geld von der Asian Development Bank oder World Bank. St. Helena ist hiervon leider ausgeschlossen, weil sie eben zu Großbritannien gehören. Gleichzeitig die britische Regierung verweigert sich da auch. Glücklicherweise ist die EU jetzt aber eingesprungen. Die hat also den European Development Fund oder Europäischen Entwicklungsfonds zu Deutsch. Der wurde schon lange vor Brexit beschlossen, hatte für den aktuellen Zeitraum, also das ist der 11. Europäische Entwicklungsfonds, deckt den Zeitraum von 2014 bis 2020 ab und sah seit jeher eine Förderung von St. Helena in Höhe von 21,5 Millionen Euro vor. Die Frage war nur, wie man diese Mittel verwendet. Schlussendlich ist man jetzt zu dem Entschluss gegangen, das für das Kabelprojekt zu verwenden. Das Kabelprojekt ist jetzt noch nicht komplett besiegelt. Im Oktober wurde ein Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung unterzeichnet zwischen der Inselregierung und den Südafrikanern, die das Kabel beabsichtigen, in 2 Jahren zu legen. Momentan warten wir noch drauf, dass das Hauptkabel, also seine Finanzierung bewerkstelligt. Wir gehen davon aus, dass das sehr zeitnah passiert. Die endgültige Entscheidung seitens der Europäischen Union ist jetzt für Februar erwartet. Entscheidend war aber hier auch das Bodenstationsprojekt und dass man halt mit diesem Geld nachher auch einen gewissen Return on Investment generieren kann, ja, und das nicht so ein Fass ohne Boden wird. Ja. Anderes Kriterium war und ist auch, dass die Bevölkerung von der Bandbreite was abbekommt. Da haben wir noch so ein kleines Problem, ist vielleicht zu viel, aber eine kleine Herausforderung. Wir haben auf der Insel leider ein Telekom-Monopol. Und zwar nennt sich der Anbieter dort Shure South Atlantic. Das ist ehemals Cable and Wireless. Als Vodafone da den Großteil des Unternehmens übernommen hat, wurden diese ganzen Inseltöchter an die bahrainische Batelco verkauft. Also Shure ist heute ein Unternehmen in bahrainischer Hand. Die haben ein Geschäftsmodell aus dem letzten Jahrhundert. Also die Internetpreise haben sich bis heute, das sind also die hochaktuellen Preise für Internetzugang, die haben sich also kaum verbessert. Wir haben immer noch sehr hohe Preise, vor allem gemessen am Einkommen und Volumenbegrenzungen. Ja. Und ein großes Problem auf der Insel ist eben auch, dass keine Abschaltung erfolgt, wenn diese Volumengrenzen gerissen wurden. Also da hat man immer wieder Leute, deren Computer da irgendwelche Updates fahren und plötzlich haben sie da irgendwie ein paar hundert Pfund Rechnung, ja, sogenannte Schockbills. Internettarife sind also, wie ihr seht, sehr teuer. Telefonate werden mit rund 1 Euro pro Minute abgerechnet nach Übersee. Einzige Möglichkeit, Fernsehen auf der Insel zu empfangen, ist ein DVB-T2-basiertes Pay-TV-Angebot, eben auch von Shure. 15 Sender sind das, kostet schlappe 33 Pfund, 37 Euro im Monat. Auch das wieder gemessen am Einkommen ist eine enorme Summe. Und die Jungs machen auch eine ganz gute Marge da unten auf dieser Insel. Ja. Die sind natürlich jetzt nicht so begeistert von dem Unterseekabelprojekt, denn was passiert, wenn man plötzlich Breitband hat? Ja, da kann man keine Telefonate mehr für 1 Euro die Minute verkaufen, da wird geskypt. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass viele Leute noch dieses Pay-TV abonnieren, wenn sie Netflix und Amazon Video und sonst was plötzlich haben. Ja. Dementsprechend wird da so ein bisschen Stimmung gegen das Unterseekabelprojekt gemacht. Das Monopol dauert glücklicherweise noch 2 Jahre. Und dann muss man weitersehen, was man da macht. Das ist noch ein kleiner Dorn im Auge. Das Kabel ist jetzt also geplant, Mitte 2020 ready for service zu sein. Also die Legearbeiten werden wahrscheinlich Ende 2019 beginnen. Und das Kabel wird höchstwahrscheinlich nicht nur von Südafrika bis nach Nordbrasilien gehen, sondern komplett bis an die US-Ostküste noch verlängert werden, ja, bis Virginia Beach wahrscheinlich. Ja, ich will meine Präsentation beenden mit einem Zitat von Jimmy Wales, also der Wikipedia-Gründer, der im Prinzip prophezeit, dass in den nächsten Jahren, wenn also die gesamte Erdbevölkerung Internetzugang erhält, auch ein zivilisatorischer Wandel stattfindet. In dem Moment, wenn wirklich jeder die Möglichkeit hat, diese Informationsvielfalt des Internets zuzugreifen und auch die Kommunikation zwischen Menschen weltweit vereinfacht wird, wird mit Sicherheit auch vieles in der Menschheit und in unserem Zusammenleben verändern. Und ich denke, St. Helena ist einer der Orte, die davon sehr profitieren können und werden. An der Stelle danke ich für eure Aufmerksamkeit und beantworte gerne eure Fragen.
Danke. Haben wir Fragen im Publikum? Ich sehe da hinten eine Frage. Ich komme einfach mal rüber.
Also das habe ich am Anfang vielleicht nicht mitbekommen. Wo kam deine initiale Begeisterung für St. Helena her?
Ich habe mich interessiert für die Insel, seit ein Klassenkamerad dort war. Der hat dort 10 Monate verbracht, nachdem er sein Studium beendet hat. Und ich habe seitdem so ein bisschen die Entwicklung auf der Insel verfolgt und es war im Prinzip die Ankündigung des Flughafens, wo ich dann gesagt habe, wenn ihr so viel Geld investiert in den Flughafen, macht euch doch mal Gedanken auch über Telekommunikation, insbesondere wenn ihr halt Tourismus in der Größenordnung entwickelt wollt. Ja. Und ich habe damals auch schon das Flughafenprojekt als spekulativ bezeichnet. Das hat mir viel Kritik eingebracht, ne? Aber ich habe leider Gottes da, glaube ich, ein bisschen Recht behalten und gemessen an der Investition für den Flughafen. Ich halte ihn durchaus für sinnvoll. Ja. Er hat auch schon Leben gerettet. Es haben da verschiedene so medizinische Notfallflüge stattgefunden, wo eben Patienten von der Insel nach Afrika ausgeflogen werden konnten. Also ich bin jetzt kein Gegner des Flughafens, aber so in der gesamtheitlichen Betrachtung macht das eine oder das andere nicht so viel Sinn. Ja? Und das war also der Ursprung meines Interesses. Es war einfach auch so ein bisschen Frustration über die Ignoranz, ja. Und nicht zuletzt ist ja die EU seit jeher auch großer Förderer der Insel. Insofern ist es auch indirekt unser Geld, was da hinfließt. Deswegen dachte ich, kann man da vielleicht auch mal so ein bisschen Augen öffnen.
Das heißt, der Flughafen ist bis heute nicht für den touristischen Betrieb freigegeben?
Doch, gibt's doch, da Pläne? Doch, der Flughafen ist jetzt eröffnet worden, hat seit Mitte Oktober Flugbetrieb. Man musste jetzt auf noch kleineres Flugzeug wechseln. Man fliegt jetzt mit dem Embraer 190 dorthin. Die hat knapp über 90 Sitzplätze, von denen dürfen aber nur 76 belegt werden. Die Schwierigkeit ist ja nicht nur die kurze Landebahn und die große Distanz dorthin, sondern man muss in der zivilen Luftfahrt auch immer genug Reserven mitführen, um eben den nächsten Ausweichflughafen zu erreichen. Also auch wenn im letzten Moment der Landeanflug abgebrochen wird, muss man eben in diesem Fall den Rückweg bis ans afrikanische Festland schaffen, plus dann nochmal, ich weiß, eine halbe, dreiviertel Stunde Treibstoffreserven. Also du musst eben im Moment der Ankunft noch für 3000 Kilometer Sprit im Tank haben. Dementsprechend ist die Zuladung begrenzt. Du kannst also nur 76 Passagiere mitnehmen und das macht es natürlich umso schwieriger, dort 30.000 Touristen im Jahr hinzukriegen. Das bedeutet also, ich weiß nicht, tägliche Flüge oder noch mehr. Ja. Also ich war tatsächlich im November auf Einladung der Inselregierung dort. Ja. Es ist wirklich wunderschöne Insel und furchtbar freundliche Menschen, aber ja, der Flug ist schon, ich will nicht sagen abenteuerlich, aber ja, was anderes, ja. Man muss auch in Windhoek zwischenlanden, um zu tanken. Also ja, mit so einem kleinen Flugzeug dann 3 Stunden über den Atlantik ist was anderes als ja, Stuttgart-Berlin, ne?
Wenn es dann nicht für die Exil, für das Parlamentsgremium für die Überseeangelegenheiten gereicht hat, wäre vielleicht das Komitee für Geheimdienstangelegenheiten interessiert gewesen. Immerhin gibt es da was anzuzapfen.
Das anzuzapfen, ja gut, ja.
Ist natürlich jetzt
nicht so. Nein, aber solche Kommentare kommen immer wieder. Ich meine, das Kabel wird in an der US-Ostküste landen. Also ich weiß nicht, wie viel Sinn es macht, ein Kabel, was ohnehin in die USA geht, jetzt nochmal im Atlantik anzuzapfen. Plus wird das auch technisch schwierig. Es wird nämlich nicht das Hauptkabel angelandet. Also muss mich entschuldigen, die Präsentation geht jetzt vielleicht nicht so technisch ins Detail, wie das hier vielleicht angemessen gewesen wäre. Aber nicht das Hauptkabel wird angelandet. Also wir werden kein sogenanntes Festoon Landing haben, sondern es ist einfach eine Branching Unit, also ein Abzweig wird gelegt. Das heißt, du hast dann am Hauptkabel am Meeresboden eine OADM, also ein Optical Apt Drop Multiplexer, und da wird dann halt eine Wellenlänge wird da halt rausgemultiplext. Also man hat zumindest keinen physischen Zugang auf an das Hauptkabel dort. Also insofern gibt's da schon technische Vorbehalte.
Und als letzte Frage, der Flughafen selber, beziehungsweise auch der bisherige Monopolinhaber, die benutzen Satelliten oder wie kommen die an?
Ja, also es ist bis heute alles über C-Band-Satellit gelöst. Meistens wissens ist es Intelsat 707, der da nach wie vor verwendet wird. Die Kapazität ist irgendwo im Bereich zwischen 20 und 50 Megabit. Aber es ist wirklich lahm dort. Ja. Also sie haben inzwischen sowohl GSM als auch LTE-Mobilfunkversorgung. Ich habe dort auch eine Prepaid-Karte gehabt, aber meine 200 Megabyte konnte ich kaum verbrauchen, weil einfach da kein Datendurchsatz da war. Ja. Es ist schwierig. Ja. Und es gibt zum Beispiel nachts zwischen 0 Uhr und 6 Uhr morgens wird der Internetzugang, also das Volumen nicht abgerechnet. Ja. Man hat im Prinzip unbeschränkten Datenzugang. Mit dem Effekt, dass alle Schulkinder die Nacht über wach bleiben, und zwar nicht nur um Blödsinn im Internet zu machen, sondern tatsächlich auch um ihre Schulaufgaben zu machen, ja, um zu recherchieren für Referate und so weiter. Ja. Und da gab es auch wirklich schon Artikel dann in der Inselzeitung, wo man gesagt hat, es kann nicht sein, dass unsere Kinder halt völlig übernächtigt in die Schule kommen, sich nicht konzentrieren können, weil sie die Nacht über wach bleiben mussten, um ihre Recherchen da zu machen. Ja. Also es sind erhebliche Einschränkungen. Man muss sich halt auch für veranschaulichen, diese Leute mitten im Südatlantik, ja, die sind halt 2.000-3.000 Kilometer entfernt vom nächsten Arzt, vom nächsten, also zumindest vom nächsten Spezialisten. Gibt dann natürlich ein kleines Krankenhaus und 2-3 Ärzte, aber wenn du irgendwas Spezielles, irgendwas Komplizierteres hast, ist das ein sehr weiter Weg. Und auch bis so ein Evakuierungsflug da ist, dasselbe mit den Bildungsmöglichkeiten und so weiter. Nächste Bibliothek, nächste Uni ist halt mal hier 3-4 Flugstunden entfernt. Ja, und hinzu kommt, dass die Flüge also teuer sind. Also ein Hin- und Rückflug nach Johannesburg kostet, ich weiß nicht, ich habe irgendwie 900 Euro gezahlt oder sowas. Das ist halt, ja, anderthalb, fast zwei Durchschnittseinkommen für so einen Insulaner. Also der Flughafen hat die Isolation für viele nicht beendet. Ja, das ist zwar Möglichkeit, Touristen auf die Insel zu bringen, aber nicht für die Insulaner, die Insel zu verlassen. Und ein großes Problem ist im Übrigen auch die Bevölkerungsabwanderung. Ja? Also die jungen Leute, die oft halt zur Ausbildung oder sowas die Insel verlassen, kommen halt oft nicht wieder. Ja? Und die Bevölkerung überaltert. Das sind alles Schwierigkeiten, die man hat. Und ich denke, dass man mit Internetzugang, mit den ganzen Perspektiven, die da dranhängen, vielleicht auch den einen oder anderen bewegen kann, zurückzukommen oder auf der Insel zu bleiben. Dort sein Glück zu suchen, ja? Statt die Leute zu verlieren. Ja. Die Bewohner sind Briten, oder? Die Bewohner sind Briten, also ja, ethnisch ist das total gemischt. Man hat da Nachkommen ja, ehemaliger Sklaven, Nachkommen von asiatischen Wanderarbeitern oder eben auch von den europäischen, also britischen Kolonialherren. Es ist dort alles völlig durchmischt, durchwachsen, ganz viele Glaubensrichtungen auf der Insel, aber Englisch ist die einzige Amtssprache oder Sprache überhaupt, ja. Also ist ja.
Du meintest gerade, dass Telekom-Monopol in 2 Jahren endet. Mhm. Warum?
Weil bis dahin der Vertrag eben dauert. Also 2012 im Sommer, quasi ein halbes Jahr, nachdem ich die Initiative gestartet habe, hat die Inselregierung wieder meines Rates einen Vertrag über 10 Jahre mit 10 Jahre Laufzeit geschlossen, der eben dem Monopolisten da ja, sein Monopol verlängert hat. Und das Monopol wird auch durchgesetzt. Es ist zum Beispiel verboten, grundstückübergreifend jegliche Verbindungen aufzubauen. Also mir ist ein konkreter Fall bekannt, als jemand eine WLAN-Strecke über eine gewisse Distanz aufbauen wollte, und zwar nur um seine Überwachungskameras eben auf zugreifen zu können. Es wurde ihm untersagt, ja. Also oder es gab auch einen Fall, da wollte ein junger Mann ein Internet oder mehrere Internetcafés eröffnen, und um eben auch gerade jenen, die keinen Computer besitzen oder kein Tablet, da Internetzugang zu ermöglichen. Auch das wurde ihm versagt, denn er würde damit Telekommunikationsdienste weiter verbreiten, wieder verkaufen. Ja, und man hat dann argumentiert, ja, es gäbe ja schon WLAN-Hotspots. Das sind in der Tat 3 oder 4 auf der ganzen Insel. Die Bevölkerung ist durchaus verteilt auf diesen 11 mal 15 Kilometern, und hinzu kommt, dass eben viele kein mobiles, internetfähiges Gerät haben, um diesen WLAN-Hotspot überhaupt nutzen zu können. Also auch diesen Leuten bleibt dann der Internetzugang vorenthalten durch solche ja, strengen Durchsetzungen dieses Monopols. Ja.
Den Fall mit der WLAN-Strecke finde ich hochinteressant, weil das findet ja alles in dem ISM-Band statt. Also 2,4 Gigahertz, frei verwendbar.
Hier frei verwendbar, ja.
Naja, nicht nur hier, sondern soweit ich weiß, in allen ITU-Regionen. Und wenn St. Helena rechtlich irgendwie zu Großbritannien hört, dann müsste das auch dort gegeben sein.
Ja, aber man muss dann noch unterscheiden. Ja, das eine ist die Frequenznutzungsrechte. Ja, inwieweit ist das 2,4 Gigahertz Band also nutzbar, und das andere ist also das Regulatorische, die Telekommunikationsdienste. Ja, also ich kenne die Vertragsdetails nicht und auch die Rahmenbedingungen des britischen Telekommunikationsrechts, aber ich halte es für durchaus möglich, dass man sowas einschränkt. Ja, aber es ist in jedem Fall problematisch.
Nicht so. Ja. Ich nicht so. Ich sehe das nicht in Europa einschränkbar. Finde ich hochinteressant. Vielleicht kannst du mir da noch was zu zeigen oder so. Weißt du, wie das, also weißt du Details zu dem Fall, wie das rechtlich, was da rechtlich gelaufen ist, wenn überhaupt? Oder wurde
Leider nein.
Hat also die Telco einfach gesagt, darfst du nicht, und dann hat er aufgehört?
Nee, das wurde mir geschildert, jetzt als ich auf der Insel war und sie besucht habe. Weitere Details sind da jetzt nicht bekannt. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit das auch gelingt, dann alle Frequenzbänder zu überwachen. Ja, also ist ja auch dann eine Herausforderung. Ne? Aber ja, gibt sicherlich Möglichkeiten, mit etwas technischem Geschick das zu umgehen. Aber Kabellänge. Ja, natürlich ist eine Frage der Distanz. Und bei der Topografie ist das natürlich dann auch, kann das schwierig werden. Ne? Also da über diese Felswände zu gehen. Aber also es kann nur besser werden auf der Insel.
Es gibt, also letzter Punkt oder letzte Frage. In dem OpenBTS-Projekt haben Sie, das ist eine Open-Source-Software um Mobilfunknetzwerke, haben Sie Erfahrungen auf der Insel Niue gemacht. Mhm. Und das hat alles ziemlich bitter geendet, eben aus regulatorischen Problemen.
Naja.
Und es scheint mir aber, dass du optimistisch bist, dass das hier die Telco nicht über Frequenzzuteilungen oder regulatorischen Tricks auch weitermachen wird.
Naja, also dass sie das gerne so fortsetzen wollten, würden.
Wollen sicher, aber.
Das steht außer Frage, ja. Die Frage ist, ob das zugelassen wird. Also sowohl die Inselbevölkerung als auch die Inselregierung hat da durchaus eine differenzierte Betrachtungsweise. Und ich denke auch, dass in Großbritannien weder die Regierung als Haupt Geldgeber der Insel noch der Steuerzahler dort ein Interesse hat, dass also diese darbende Inselbevölkerung gemolken wird und da ein bahrainisches Unternehmen sich eine sehr gesunde Marge rauszieht. Ja, also das muss man sich alles natürlich dann mal so in der Gesamtheit anschauen und dann vielleicht auch einfach mal auf solche Missstände hinweisen. Ja, also das hab ich im Auge. Ja, das.
Ja, ich hätte auch zwei Fragen. Einmal, du hast gesagt, es gibt schon ein LTE-Netz. Wie stellst du dir Access generell vor? Gibt es da eine Glasfaserinfrastruktur auf der Insel oder DSL oder was ist da?
Ja, also es gibt ein Kupfernetz, was im Prinzip die komplette Insel erreicht. Zusätzlich hat man in den letzten Jahren da auch Glasfaser hingelegt, um eben da Outdoor-D-Slams aufzubauen. Also was wir jetzt bei meinem letzten Aufenthalt da in Erfahrung bringen konnten, ist, dass man wohl 70% der Haushalte mit mindestens 10 Megabit versorgen könnte mit ADSL2, ja, oder 2+. Da muss man natürlich gucken, wie man das weiter ausrollen würde. Also man hat da schon so ein paar dichter besiedelte Bereiche. Also ich schätze, dass rund 3.000 der 4.500 Einwohner sich auf drei relativ große Dörfchen verteilen. Also da die Infrastruktur ist gut. Ja, das ist nicht das Problem. Was man da perspektivisch macht. Also ich denke, dass auf jeden Fall Mobilfunk auch entscheidend sein wird, um gerade die entlegeneren Siedlungen da zu versorgen. Und da ist die Topografie dann tatsächlich wieder von Vorteil. Dann von den exponierten Standorten kannst du dann tatsächlich auch eine gute Signalausbreitung erreichen. Ja. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt auch da den einen oder anderen auf der Insel, der sich vorstellen könnte, selber ein Netz zu betreiben. Also auch Leute mit Erfahrung im Bereich Access-Netze. Alternativen gibt es da mit Sicherheit. Ja.
Und die zweite Frage, ein bisschen ab vom Thema. Wie sieht denn die Energieversorgung aus und was rechnet man da für einen Impact, wenn da jetzt alle anfangen, Computer verstärkt zu benutzen und auch Industrie in die Richtung aufzubauen? Läuft da irgendwo ein Diesel oder?
Ja, also es sind tatsächlich ein paar große Dieselgeneratoren, die wurden auch jetzt vor kurzem im Rahmen des Flughafenprojekts erneuert. 70% des Stroms wird durch Diesel momentan erzeugt, der Rest über ein paar Windkraftanlagen. Es läuft gerade parallel auch zu dem Unterseekabelprojekt ein Projekt, hier die regenerativen Energiequellen auszuweiten. Aber in dem Zusammenhang, ein Problem ist tatsächlich auch der hohe Strompreis. Ja, also wir reden da von irgendwas um die 50 Cent pro Kilowattstunde. Es gab auch mal eine Idee, ob man da vielleicht irgendwie Rechenzentren auf die Insel kriegt. Ich meine, das ist grundsätzlich schon mal ein Problem der fehlenden Redundanz. Ja, du hast nur ein Unterseekabel. Das wird zwar so designt sein, dass wenn es irgendwo eine Unterbrechung gibt, irgendein Cut auf dem Hauptkabel, wird es auf jeden Fall eine Wellenlänge in jeweils andere Richtungen noch verfügbar sein. Aber wenn du tatsächlich auf dem Abzweig zur Insel, der so 40, 50 Kilometer lang sein wird, wenn du da nachher eine Unterbrechung hättest, wäre die Insel tatsächlich offline. Ja? Also da wird es dann natürlich irgendeine Backup-Lösung über Satellit wiedergeben. Aber das macht ja zum Beispiel ein Rechenzentrum im Prinzip unmöglich, ja, mal abgesehen von dem hohen Strompreis auch. Aber ja, das ist also auf jeden Fall auch eines der Vorhaben, mehr auf grüne Energie zu gehen und eben den Strompreis perspektivisch da zu reduzieren. Da sind ein paar spannende Gespräche am Laufen momentan. Und ja, da denke ich, wird es auch bald womöglich eine Ankündigung geben.
Danke. In einem Punkt war ich noch verwirrt, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären. Kabel versus Satelliten. Irgendwie habe ich das vorhin jetzt so verstanden, Kabel ist jetzt der Trend, Satelliten sind jetzt der Trend. So, das war jetzt für mich irgendwie so ein Widerspruch, oder ich habe es
nicht ja, genau verstanden. Also grundsätzlich, ich meine, Glasfaser hat um Größenordnung höhere Übertragungskapazität. Momentan die weltweite Bandbreite läuft über 99% über Glasfaser. Ja? Also das ist the way to go. Satelliten wird sich auch sehr viel tun, gerade durch diese Megakonstellation, wenn sie mal im All sind. Wobei die auch noch so hier und da so ein paar Baustellen haben. Ein Problem ist zum Beispiel eben, dass die Satelliten sich bewegen werden. Du brauchst Tracking, also nachführende Antennen haben. Das sind auch wiederum interessante Entwicklungen. Also es gibt da zwei Unternehmen, Kymeta und Phaser, die sogenannte Flat-Panel-Antennas entwickeln. Das sind also wirklich flache Antennen, die sollen einen Fuß auf einen Fuß Größe haben. Momentan sind sie noch ein bisschen größer, ein Inch dick. Und die Dinger werden dann über Metamaterialien und elektronische Beamsteuerung halt Satelliten verfolgen können und perspektivisch auch dann mehrere gleichzeitig tracken können. Ja. Und die Dinger funktionieren schon. Kymeta nimmt jetzt die Produktion auf, und mit denen wird das möglich, ja, aber ich schweife ab. Megakonstellation wird einen Moment dauern, bis die wirklich kommerziell verfügbar sind. Also man rechnet so 2021, 2022 vielleicht. Vieles wird davon abhängig sein, wie verfügbar und zu welchem Preis auch diese Antennentechnologie verfügbar sein wird. Aber die Schwierigkeit ist, diese Megakonstellationen brauchen Gateways, ja, sie brauchen Bodenstationen. Klar, natürlich könnte St. Helena jetzt sagen, ja, wir warten jetzt mal 3-4 Jahre ab und dann versuchen wir über so eine Megakonstellation, die dann natürlich diese Intersatellite-Links bräuchte, um damit wir also wirklich von der Bodenstation in Afrika den Weg über mehrere Hops, also über mehrere Satelliten im All bis zur Insel schaffen. Aber ja, das ist noch ein bisschen Zeit hin und vor allem werden sie in dem Moment ja im Prinzip nur Kunde, ja, und die Idee hier ist ja, dass sie im Prinzip ihre Kapazität von dem Unterseekabel dann auch zum großen Teil verkaufen, ja, dass sie damit halt ja, Return on Investment machen, dass sie dadurch Arbeitsplätze schaffen und dass St. Helena ja, ein Gateway in den Orbit wird, ja, also dass man hier bei einem zukunftsträchtigen neuen Wirtschaftszweig bei einer neuen Technologie vorne mitspielt ich denke, werden sicherlich noch die ein oder anderen Effekte sich mit der Zeit ergeben, die wir jetzt noch gar nicht so absehen können. Ja.
Und dann habe ich noch eine Frage, als du da hingeflogen bist, so ganz neugierig, wie viele Leute saßen denn im Flugzeug mit dir?
Der Flieger war fast voll, ja. War ganz voll. Aber ich meine, es haben viele Leute auch lange Zeit gewartet, dass da endlich die Flüge, ja, sind also viele, also ich muss aber so sagen, man schätzt es mindestens so viele Sands, also so nennen sich die Inselbewohner, St. Helenianer, in Übersee leben, wie auf der Insel, ja. Und es gibt sehr große Community in Großbritannien, aber auch in Südafrika. Ja, Leute, die eben also die Lebensbedingungen in Übersee vorziehen und auch dann entsprechend das Einkommen haben, um auf die Insel fliegen zu können. Die haben natürlich lange gewartet, um mal wieder ihre Familie zu sehen. Denn bislang hattest du das Problem, und das hat auch mich davon abgehalten, auf die Insel zu fahren vormals. Also es war tatsächlich mein erstes Mal im November. Bislang musstest du ja nach Südafrika fliegen, das Schiff nehmen, was 5 Tage lang fuhr. Dann hattest du die Option, entweder nach einer Woche zurückzukehren, weil in der Zwischenzeit die Insel noch das Schiff zur Nachbarinsel Ascension weiterfuhr und wieder zurückkehrte. Oder du bist 3 Wochen dort geblieben, hast gewartet, bis eben das Schiff seinen nächsten Zyklus gemacht hat. Ja. Und dann bist du mal 5 Tage zurück unterwegs. Also bislang hat das halt wahlweise irgendwie 18 Tage oder 4 Wochen gedauert, um die Insel zu bereisen. Ja. Und das war im Übrigen dann auch so ein Problem, was wir mit den Satellitenbetreibern dann hatten anfangs. Die haben halt gesagt, sie brauchen Zugang zu den Inseln, und zwar per Flugzeug. Ja? Also das mit dem Schiff ist keine Option für sie, wenn die da halt irgendwie Ersatzteile einfliegen müssen, Techniker einfliegen oder sowas. Das muss halt rasch gehen. Ja? Das wiederum hat es aber auch verhindert, die Idee, die wir auch mal hatten, das Projekt komplett privat zu finanzieren, ja, weil wir hatten halt lange Zeit diese Unsicherheit, wann haben wir eine Flugverbindung, zu welchem Preis und so weiter. Und solange war halt auch niemand bereit zu sagen, gut, ich mache ein Commitment und nehme Kapazität schon im Vorfeld ab. Ja,
eine Frage fällt mir noch ein, sorry, genau, ja. Weil du mich gerade daran erinnerst, vorhin habe ich mich das zwischendurch gefragt, wo du sagst, dass die Community außerhalb der Insel so groß ist. Bei der Petition, egal jetzt, ob die jetzt irgendwie Erfolg gehabt hätte oder nicht, 400 Unterschriften bei einer Community von 9000 Leuten, hast du da irgendwie mal ein Feedback bekommen? Also, oder für dich irgendwie eine Analyse gemacht oder so?
Ja, also ich war ehrlich gesagt schon auch enttäuscht über die fehlende Teilnahme, aber das hat verschiedene Gründe. Also auf der Insel selbst, dadurch, dass also wirklich die Hälfte der Inselbevölkerung in Regierung, für die Regierung arbeitet, ja, in irgendwelchen Jobs eben in der öffentlichen Hand, ist da halt ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Deswegen sind die Leute da auch vorsichtig mit öffentlichen Äußerungen und so weiter. Ja. Gut, die Petition wäre anonym gewesen da. Aber es ist aber auch eine gehörige Portion Enttäuschung. Also die Leute durch das Flughafenprojekt, was sich ja ewig herausgezögert hat. Ich meine, über den Flughafen sprach man seit den 60er Jahren. Ja. Und ich glaube, da ist so eine gewisse Frustration und Ungläubigkeit auch da, und als ich jetzt auf der Insel war und fand auch so eine Pressekonferenz statt, also Anlass meiner Reise war, dass man eben dieses Kabelprojekt dort jetzt angekündigt hat und dass man also jetzt weit gekommen ist mit der Finanzierung durch die EU. Da waren die Leute also wirklich überrascht, ja, dass das jetzt wirklich passiert, und die jungen Leute waren da auch wirklich sehr, sehr enthusiastisch, euphorisch und dankbar auch, ja. Also das haben viele erst jetzt so langsam realisiert, ja. Plus viele Insulaner, die kennen das ja gar nicht, ja. Was irgendwie, also mich hat auch ein junger Mann dann gefragt, so, ja, wie funktioniert denn das unlimitiertes Internet? Ja? Wie funktioniert denn das? Fragt er mich ganz unglaublich. Ich gesagt, ja, das ist im Wholesale-Bereich, im Internetbereich gibt's keine Datenbegrenzung, ja, da kaufst du eine Bandbreite ein und die hast du halt 24/7, ja, also und die Datenbegrenzung, die ihr da habt, die ist künstlich eingeführt von eurem Netzbetreiber, einfach um die Last gering zu halten, ja, um die Bandbreite halt irgendwie zu verteilen, ne? Also ja, ich denke, dass viele einfach noch gar nicht so richtig realisieren, was da auf sie zukommt. Aber gerade, also ich habe auch da das Projekt vor der einzigen weiterführenden Schule eine Insel präsentiert, und die Kids sind da auch wirklich begeistert, ja, und fragen jetzt halt auch so, ja, was muss ich machen, was kann ich irgendwie lernen, studieren, um da nachher so einen Job zu haben irgendwo in der IT-Branche oder sowas, ja. Und ich denke, ja, die haben da wirklich gute Voraussetzungen. Also, und sei es nur einfache Tätigkeiten wie ein Callcenter. Sie sprechen Englisch, sie sind in derselben Zeitzone wie Großbritannien. Die Löhne sind erheblich niedriger. Da kann man auf jeden Fall irgendwas draus machen. Ne?
Ja. Okay. Habt ihr noch weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich sagen, vielen Dank nochmal an Christian.
Ich danke euch.
Das war der 84. Datengarten hier aus den Räumlichkeiten des Chaos Computer Clubs Berlin. Ich danke euch allen, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und habt noch einen schönen Abend.